Da kam ich gestern ins Wohnzimmer und meine Frau schaut mich an und sagt: Du, ist irgendwas mit dir? Du siehst gar nicht gut aus. Und ich sage: Nee, geht schon. Ich habe nur gerade das Hörspiel des Jahres 2023 gehört und das hat mich schon echt fertig gemacht.
Ich höre gerne Hörspiele. Doch welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in diesen Podcast reinzuhören. Denn hier bespreche ich Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsche.
Wer es noch nicht mitbekommen haben sollte, vor 2 Tagen wurde endlich bekannt gegeben, was Hörspiel des Jahres 2023 ist. Und da war ich selbst mit dabei, also zusammen mit Olaf und Martin, die ja diesen Hörspielpreis vergeben, und mit Markus. Und da haben wir dann zu viert eine kleine Sendung moderiert und uns dann eben über die nominierten Hörspiele ausgetauscht und natürlich dann auch über das Siegerhörspiel. Und ich war schon mal sehr überrascht, dass auch die sogenannte Shortlist, also die Liste der Top 10, die sich dann aus der Longlist heraus ergeben hat. Also beim Hörspiel des Jahres ist es nämlich so, das ist ein reiner Publikumspreis. Das heißt, da ist keine Jury, die da irgendwelche elaborierten Entscheidungen trifft, sondern das ist tatsächlich ein Preis, den ihr die Zuhörenden vergebt. Und ihr könnt dann aus dieser Longlist, das sind, ich weiß gar nicht, wie viele Hörspiele das sind, eure Favoriten auswählen. Aus diesen Favoriten filtert dann der liebe Olaf die 10 meistgewählten Hörspiele heraus. Und aus diesen 10 meistgewählten Hörspielen könnt ihr dann nochmal euren absoluten Favoriten auswählen. Und das ist dann halt die Nummer 1. Und in diesem Jahr war ich, fürs Jahr 2023 gilt das natürlich. Jedenfalls war ich von der Shortlist schon sehr überrascht, weil ich glaube, es war nur eine einzige kommerzielle Hörspielserie dabei. Alles andere waren wirklich sehr hochwertige Produktionen aus der ARD-Audiothek. Und bis auf 2 Sachen, die ich jetzt nicht so toll fand. Aber ansonsten bin ich mit allem, was ihr da ausgewählt habt, mitgegangen. Also es war eine wirklich tolle Auswahl und das Hörspieljahr 2023 war ja auch wirklich stark. Es gab unheimlich starke Produktionen, ganz tolle Sachen. Für mich am überraschendsten war allerdings die Nummer 1, weil Asche auf mein Haupt, ich kannte sie nicht. Und da habe ich gesagt, okay, wenn ich die nicht kenne, dieses Sie finden dich nie, dann muss ich das jetzt unbedingt anhören und dann jetzt gleich besprechen. Und ja, das werde ich jetzt tun.
Sie finden dich nie. Hörspiel des Jahres 2023.
Sie finden dich nie basiert auf dem Roman Close to Home von Kara Hunter und die Bearbeitung dieses Stoffes hat Cordula Dickmeis übernommen und sie führt auch bei diesem Hörspiel Regie. Und wer noch ein bisschen mehr zu der Arbeit an dem Hörspiel wissen möchte, der sollte unbedingt die Folge vom Orcast vom 13.03., also wo der Hörspielpreis des Jahres bekannt gegeben wurde, der sollte diese Folge sich anhören, weil da ist auch ein Interview von Olaf und Martin mit Cordula Dickmeis im Podcast, in dieser Podcast-Folge enthalten. Ich verlinke euch mal das YouTube-Video, also die ganzen Podcasts gibt es auch auf YouTube, aber ihr könnt es natürlich auch einfach in eurer Podcast-App anhören. Das Hörspiel wurde im Jahr 2023 vom Deutschlandfunk Kultur produziert und es liegt in 2 Teilen vor, die es in der ARD-Audiothek zu hören gibt. Und jeder Teil ist so ungefähr eine Stunde lang und, aber glaubt mir, das merkt man nicht, das geht so spannend und es geht so schnell weg. Also man hört es so schnell an, es ist echt, boah, Wahnsinn. Aber ich werde euch erstmal kurz ein bisschen was zum Inhalt erzählen.
Der Inhalt.
In dem Hörspiel Sie finden dich nie verschwindet die 9-jährige Daisy Mason von einer Kostüm-Grillparty. Das heißt, die Kinder rennen da alle im Kostüm rum und abends, so ich glaube erst Mitternacht, stellen die Eltern fest, oh Gott, Daisy ist ja gar nicht mehr da. Und der Vater, der ist total traurig, seine Prinzessin ist weg, seine Liebste, seine Schönste, die schöne Prinzessin. Und die Mutter ist auch so ganz überschwänglich, dass das Kind jetzt weg ist. Man merkt schon, es ist eine falsche Art ist, wie sie da agieren und dann der kleine Bruder von ihr, der ist auch so verstockt und rückt nicht so richtig mit der Sprache raus und ja, es ist alles sehr merkwürdig. Also schnell stellt sich der Verdacht heraus, dass vielleicht der Vater was mit dem Verschwinden zu tun haben könnte, weil so wie er von seiner Tochter spricht, das ist schon sehr, ja, sehr merkwürdig. Also das klingt schon sehr nach Missbrauch. Und Daisy hat auch in der Schule so Geschichten geschrieben, so Märchen geschrieben und ein Bild gemalt, was dann erst auf den Vater hindeutet, aber dann auch vielleicht auch auf die Mutter, weil die ist auch komisch. Also die Mutter ist zum Beispiel nur auf ihre Außenwirkung bedacht, wie es nach außen wirkt. Und die kümmert das Kind eigentlich gar nicht und ihr Sohn erst recht nicht. Also wenn, dann noch eher die Tochter. Aber es ist sehr, also es kommt sehr schnell so komische Familienabgründe heraus. Und dabei, es ist aber jetzt nicht so ein Vorführen der Familie, nee, das ist eher so, die offenbaren sich irgendwie selbst. Also der DJI Adam Fawley und sein Team, die ermitteln dann eben in dem Fall der verschwundenen Daisy und die bringen dann sozusagen diese ganzen familiären Verwicklungen und Verstrickungen dann zutage. Und das ist schon echt super spannend gemacht. Man hat immer dann den einen und dann den anderen in Verdacht. Und dann kommen noch weitere Figuren dazu, wo man denkt, ach, dann sind die das. Und man ist so die ganze Zeit immer am Ball und denkt, oh, das könnte doch so sein oder das könnte doch so sein. Und dabei ist es aber so geschickt, weil das jetzt nicht einfach nur so falsche Fährten legen ist, wie es so bei Agatha Christie ist oder sowas, ne, wo man dann denkt, ja, der hat ein Motiv, ach, der hat ja auch ein Motiv, dann ist es vielleicht der. Nee, hier ist es wirklich so, dass sich das organisch aus der Geschichte heraus ergibt und dass es da auch um ganz viel um Psychologie geht, um familiäre Zusammenhänge und es geht ganz viel um Missbrauch. Und wer jetzt denkt, ah, Missbrauch, das ist nichts für mich, ja, bla bla bla, ich weiß, viele denken dann nämlich gleich immer an diesen sexuellen Missbrauch, aber der Missbrauch, der in Familien ja viel, viel häufiger vorkommt, ist halt dieser psychologische Missbrauch. Der ist ja viel, viel, viel verbreiteter und manchen ist es ja gar nicht bekannt, dass sie da so drunter, also sagen wir mal, die Kinder kennen es ja dann nur so, dass es eben so ist. Die wissen ja gar nicht, dass es anders sein könnte und die empfinden das dann sogar als normal. Und oft kriegt man dann erst als Erwachsener raus, oh Gott, das war nicht normal, wie ich aufgewachsen bin. Meine Eltern sind einfach scheiße mit mir umgegangen. Das wird hier sehr schön, sehr plastisch dargestellt, wie sowas eben ablaufen kann, wenn eben die eigene Mutter eifersüchtig auf das Kind ist, auf ihr eigenes Kind. Bei einer Bekannten von mir war da was auch so. Also das hat mich dann total dran erinnert, was die eben von ihrer Mutter erzählt hat, wie ihre Mutter mit ihr umgegangen ist. Da war das fast 1:1, diese Situation. Also das ist jetzt nichts, was jetzt nur im Roman passiert. Nee, das passiert auch in der Realität, solche Familiensysteme, die eben von diesen Missbrauchsstrukturen durchsetzt sind, die eben nicht sexuell sind, sondern eben tatsächlich auf der psychologischen Ebene ablaufen. Das Coole an dem Hörspiel ist eben, dass es dieses Psychologische und dann trotzdem noch diese Spannung, wie hängt das jetzt zusammen, wer war es, was steckt dahinter, dass es das zusammenbringt. Und selbst am Ende, wo man dann denkt, ah ja, so muss es jetzt gewesen sein, merkt man dann ganz am Ende, dass es dann doch nicht so war. Also das Hörspiel überrascht wirklich bis zur letzten Sekunde. Ganz klasse.
Die Machart.
Die Machart, da hat sich Cordula Dickmeis für eine sehr schöne Umsetzung entschieden, weil es wirkt sehr, sehr filmisch. Das heißt, wir hören am Anfang ein paar Schritte, wir hören Hundegebell, das ist übelst plastisch. Also hört euch das Hörspiel bitte mit Kopfhörern an, ich sag's ja eh immer, aber hier, da kommt es nochmal richtig gut rüber, dieses 3D-Erlebnis, das ist wirklich so, man hat wirklich das Gefühl, man steht jetzt in diesem Vorgarten und hört den Hund da bellen, dann sagt eine vom Team von dem Fawley, dass er jetzt reingehen kann, dass die anderen drinne sind und dann hört man die Gedanken von ihm und das ist wirklich richtig, das geht flüssig ineinander über, das macht wirklich richtig viel Spaß. Erinnert mich vielleicht ein bisschen an Sörensen hat Angst, das ist ja auch so eine ähnliche Machart. Und was hier noch dazu kommt, man hört dann ab und zu noch so Einsprengsel aus der Vergangenheit, ja. Was Daisy denn, Daisy ist ja jetzt verschwunden in der Gegenwart, aber man hört dann eben aus der Vergangenheit, wie Daisy eben mit ihren Schulfreunden da irgendwas erzählt oder wie ihre Eltern sich unterhalten und so. Und diese Einsprengsel ergänzen dann immer nochmal für uns Zuhörende die Geschichte und da sind wir dann immer, nicht immer, aber oft ein bisschen schlauer als die Polizei, aber auch nicht schlauer als jetzt die Geschichte selbst. Das heißt, die Kara Hunter gibt uns wirklich nur so viel an die Hand, dass wir immer dabei bleiben und nie wissen, wie es jetzt wirklich steht in der Geschichte. Und für dieses Filmische spricht dann eben auch, dass der Titel, wie das Hörspiel heißt, das wird dann erst nach ungefähr 5-6 Minuten eingespielt. Dazu gibt es dann noch so eine gut gemachte Musik, die wirklich einfach zu dieser Stimmung, zu dieser spannungsgeladenen Stimmung des ganzen Hörspiels passt. Das ist richtig, ja, das ist ganz hohe Kunst und beim Anhören allein, es macht wahnsinnig viel Spaß, das anzuhören. Also ich kann absolut verstehen, dass das Hörspiel des Jahres 2023 wurde.
Die Mitwirkenden.
Gut, da könnte ich jetzt natürlich alle Namen nennen, die da mitwirken bei diesem Hörspiel. Und es sind alles, also es ist jetzt irgendwie Quatsch, wenn ich das mache, weil es sind erstmal echt viele Mitwirkende. Und auf der anderen Seite sind es einfach super bekannte Leute. Also es ist auch David Striso dabei, Gotthard Giese, Christine König. Also es sind alles bekannte Namen. Und doch die Besetzung, das ist wirklich so perfekt gemacht. Es passt alles wie die Faust aufs Auge. Man hat nie das Gefühl, naja, das könnte jetzt aber irgendwie besser gespielt werden oder ich glaube der Figur das jetzt nicht so richtig oder sowas. Ist überhaupt nicht. Das ist alles wirklich absolut bis auf den Punkt richtig umgesetzt. Das Einzige, was mir so aufgefallen ist, ist die Leonie Rainer. Die spricht Anne Phillips, das ist eine Kommissarin, ja, Polizistin halt. Und die Leonie Rainer, die hat tatsächlich genau die gleiche Stimme. Also für mich klingt die Stimme exakt wie die von Miriam Agisheva. Miriam Agisheva war in der DDR eine sehr, sehr bekannte Schauspielerin und auch über die Wende hinaus, also dann bei Die jungen Ärzte oder bei In aller Freundschaft, spielt sie auch mit. Also und eben wie die junge Miriam Agisheva. Und ich habe echt gedacht, die Anne Phillips, also diese Rolle, wird von Miriam Agisheva gesprochen, aber ist natürlich nicht so. Aber da habe ich mich wirklich gewundert, dass die Leonie Rainer und Miriam Agisheva da dieselben Stimmen haben. Ja, Stimmzwillinge sozusagen. Fand ich eine interessante Feststellung.
Mein Fazit.
Mein Fazit ist jetzt natürlich gar keine Überraschung oder sowas. Es ist einfach ein großartiges Hörspiel. Sie finden dich nie, muss man wirklich hören. Also jeder, der überhaupt nur ein bisschen was für Hörspiel übrig hat, der wird da richtig Gefallen dran haben. Es geht in die Tiefe, es macht einen fertig, wenn man es hört und es ist trotzdem nicht so ein Fertigmachen, dass man einfach nur noch verzweifelt ist, das nicht, weil auch die Geschichte an sich so spannend konstruiert ist, dass man immer wieder neue Fäden aufnimmt und versucht, da hinterherzukommen und dann am Ende wird man trotzdem überrascht, auch wenn man sich für den schlauesten Krimi-Hörer der Welt hält, wird man am Ende überrascht sein. Es ist deswegen wirklich ganz tolles Hörspiel, super umgesetzt, klanglich, absolute Oberklasse. Also ich kann sehr gut nachvollziehen, dass das Hörspiel des Jahres 2023 geworden ist. Nochmal von mir ein herzliches Dankeschön an Cordula Dickmeis für diese tolle Hörspielbearbeitung. Und ich freue mich jetzt schon auf das Hörspiel des Jahres 2024. Wenn das auch wieder so gut ist wie dieses hier, dann bin ich da total happy. Und ich bin auch total froh, dass es diesen Hörspielpreis gibt, weil ja, die Jurypreise, die entsprechen ja ganz oft nicht so den Geschmack der Leute, die Hörspiele hören, aber dieser Zuhörerpreis, Zuhörerinnenpreis, der zeigt doch ziemlich gut, dass wir Hörspielleute, die wir gerne Hörspiele hören, doch einen recht guten Geschmack haben, finde ich. Okay, dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Wir hören uns nächstes Wochenende wieder und bis dahin, denkt dran. Ach Mist, ich habe noch eine Sache vergessen. Die wollte ich unbedingt erzählen. Mir hat der Olaf eine Nachricht von Sven Stricker weitergeleitet. Sven Stricker ist der Mensch hinter Sörensen hat Angst. Also er hat die Bücher geschrieben, die Hörspiele gemacht und die Regie auch da geführt. Und in der Podcast-Folge jetzt zum Hörspielpreis, da habe ich dann so spekuliert, weil ich nicht mehr genau wusste. Also ich wusste schon genau, dass das Hörspiel Sörensen hat Angst ein schlechtes Ende hat. Das heißt, das Kind ist tot. Während dann im Roman und auch im Film das Kind überlebt. Und ich war aber nicht mehr sicher, wie es damit zusammenhing. Und meine Vermutung war ja auch, dass Sörensen hat Angst tatsächlich erst als Hörspiel existiert hat, dann als Roman und dann als Film. Aber in Wikipedia ist es irgendwie so dargestellt, dass erst der Roman kam und dann das Hörspiel. Aber es ist tatsächlich so, wie ich es in Erinnerung habe. Das heißt, es kam erst das Hörspiel heraus mit einem schlechten Ende. Dann kam der Film, da war der, dann kam das, der Roman, aber da war der Lektorin das Ende zu radikal, also dass es ein schlechtes Ende hat, dass das Kind tot ist. Deswegen hat Sven Stricker dann eben da noch ein Kapitel drangehangen, wo eben das Kind dann noch von irgendeinem beliebigen, also von einem Polizisten, der vorher gar nicht aufgetaucht ist weiter, also der keine Rolle gespielt hat, wo dieses Kind dann gefunden wird. Und im Film, da wollte er auch ein negatives Ende machen, aber da haben sie auch gesagt, nö, wollen wir nicht. Und da hat er es dann eben von Sörensen selbst finden lassen, das Kind. Das heißt so, die wirklich echte Story, also auch für mich, ist tatsächlich dann beim Hörspiel gegeben. Und da gehe ich auch mit dem Sven Stricker mit, weil er hat gemeint, nach so einem schlimmen Vorfall kann es einfach kein Happy End geben. Und da gehe ich absolut mit ihm mit, dass er das so sieht. Ich finde auch, es kann nicht ein Happy End da geben. Und die Happy Ends im Buch und im Film machen irgendwie diese ganze tragische und schlimme Geschichte von Sörensen hat Angst, ja, so ein bisschen vielleicht für den Leser und die Leserin oder den Zuseher und die Zuseherin ein bisschen bekömmlicher, aber dadurch auch wieder so lapidar. Das wäre so wie wenn Das Leben ist schön, dieser tolle Film, wenn der Vater das überleben würde, dann hätte der Film auch gar keine Bedeutung mehr. Der hat einfach die Bedeutung dadurch, dass der Vater stirbt, und diese Geschichte hat eben auch ihre wahre Bedeutung dadurch, dass das Kind am Ende dann wirklich tot ist. Ja. Das wollte ich noch schnell loswerden. Das hat jetzt nichts mit dem Hörspiel Sie finden dich nie zu tun. Gut, dann jetzt aber wirklich. Bleibt gesund und kugelrund. Dann beißt euch auch kein Pudelhund.